Herzlich willkommen beim Podcast von Emanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Ihr habt es vielleicht verfolgt in der Zeitung, falls ihr noch Zeitung lest, wie wir gerade gehört haben, machen das viele nicht mehr. Habt es vielleicht verfolgt, es gibt einen neuen Sport unter Journalisten, oder gab es, das ist schon fast wieder out, und zwar Plagiatsvorwürfe aufdecken. Ja, Politiker finden, die abgeschrieben haben. Nicht nur Schüler schreiben ab, auch Politiker schreiben ab, und zwar bei ihren Doktorarbeiten. Und es war wie so ein Run, eine Zeit lang, dass man versucht hat, möglichst viele Bescheißer zu finden, die heute einen Doktortitel tragen in der Politik. Jede noch so kleine Hinweis hat gereicht, um drunter zu schreiben, falscher Verfasser, abgeschrieben, falsch zitiert und so weiter. Ich weiß nicht, warum die Leute das gemacht haben, die Journalisten. Viele vielleicht einfach nur aus Sensationsgier oder um die Auflagen zu steigern, vielleicht um sich zu profilieren. Das war jetzt so im letzten Jahr. Gegenüber der Bibel wird dieser Sport schon 200 Jahre betrieben. Man versucht, jeden noch so kleinen Hinweis dahingehend zu deuten, dass es falsch ist, dass es falsch abgeschrieben wurde, dass jemand gefälscht hat, falsch überliefert hat, wie auch immer. Man hat, so geht es mir manchmal, wenn ich Bücher lese aus Deutschland oder überhaupt aus der westlichen, sagen wir mal, Unilandschaft, man hat fast den Eindruck, dass viele, wenn sie in der Bibel was lesen, ganz ähnlich wie jetzt bei das, was wir gehört haben, wenn sie in der Bibel was lesen, sagen, ja, das kann ja auf jeden Fall schon mal nicht stimmen. Wir müssen mal rauskriegen, wie es denn eigentlich wirklich war. Wie war es denn wirklich? Jesus sagt mal diesen bekannten Vers, Johannes 8, 32, die Wahrheit wird euch frei machen. Und um Wahrheit soll es heute auch gehen. Kann ich die Bibel tatsächlich als Wahrheit sehen oder ist alles nur ein Märchen? Es geht also um die Glaubwürdigkeit der Bibel und ich positioniere mich da auch ganz klar, und das ist euch ja auch selbstverständlich gewesen, dass ihr, wo ihr hergekommen seid, wenn ihr in eine, sag ich mal, in eine christliche Gemeinde geht, dass der da vorne ja nicht seinen eigenen, wie soll ich sagen, Beruf negiert durch deine Position, die er vertritt. Ich möchte mich ganz klar positionieren für eine Glaubwürdigkeit der Bibel. Ich kann natürlich nicht alle Fragen heute beantworten, und überhaupt weiß ich auch, wo viele Fragen keine Antworten, muss ich ehrlich sagen. Ich kann nur ein paar Fragmente präsentieren. Sachen, die mir wichtig geworden sind beim Studieren, beim Schauen, beim Lesen, beim Argumenten abwägen. Fragmente einfach. Und ihr selber müsst für euch dann den Übertrag schaffen, oder ihr könnt dann nachher in der Rückfragemöglichkeit dann einfach nochmal schauen, ob ihr irgendwas nachhaken müsst. Es gibt sehr viele Argumente, die man, sag ich mal, wälzen könnte. Ein erster Gedanke. Wie ist die Bibelkritik eigentlich entstanden? Wie konnte sie überhaupt entstehen? 1800 Jahre war die Glaubwürdigkeit der Bibel eigentlich kaum ein Problem. Es gab ein paar Außenseiter, die immer wieder das in Frage gestellt haben, aber es waren tatsächlich Außenseiterpositionen von Menschen, die versucht haben, das in Frage zu stellen, dass die Bibel tatsächlich wahr ist. Dann kam, sage ich mal, am Anfang der Christenheit gab es einen Knick, viertes Jahrhundert rum ungefähr, wo die Kirche ziemlich politisch geworden ist auf einmal und die Kirche große Macht gewonnen hat in der westlichen Welt, damals noch nicht ganz der westlichen Welt, und wo neben dem Glauben immer stärker auch der Glaube immer stärker auch Einfluss genommen hat auf die Wissenschaft, auf die wissenschaftliche Forschung. Glauben war sozusagen irgendwann dann im Mittelalter Voraussetzung für ein klares Denken. Glauben war Voraussetzung, dass man überhaupt Sachen erforschen konnte. Und dann kommen wir, wenn wir in der Geschichte von Europa weiterdenken, dann kommen wir in einen Bereich, das Spätmittelalter, die Hochscholastik. Da ändert sich das alles immer stärker dahingehend, dass die Menschen immer stärker davon ausgehen, dass der Verstand und das Denken eigentlich ins Zentrum der Überlegungen gehört und immer größere Bedeutung gewinnt. Thomas von Aquin, der führende Theologe in der Hochscholastik sozusagen, der hat, das angefangen zu unterscheiden überhaupt zwischen Philosophie und Theologie. Vorher war Theologie sozusagen, die Beschäftigung mit Gott war Grundvoraussetzung für alles, für alle Erforschung und alles Wissen. Die Kirche war damals in großen Reformprozessen. Immer wieder hat man versucht, die Kirche zu reformieren und überhaupt damit auch die Wissenschaft, weil alle Wissenschaft ging natürlich in der Zeit von der Kirche aus. Und Die meisten Reformbemühungen wurden erfolgreich unterdrückt. Einer der ersten, der eine Reformbemühung überlebt hat von den Deutschen, war, wie ihr auch wisst, Martin Luther. Wir feiern jetzt demnächst das Jubiläum. Und er wollte sich frei machen von diesem, von dieser Bevormundung der Kirche, dass die mir vorschreibt, was ich eigentlich denken muss und mir vorkaut. Back to the roots sozusagen wird man heute machen. Ein Christ ist selber fähig zu denken. Ich kann meinen Verstand auch so einsetzen, dass ich selber erkenne, eigentlich durch, so war seine Überzeugung, durch das Lesen der Bibel, was Gott eigentlich möchte. Und sehr viele haben diese Freiheit genossen. Es kam in der Folgezeit dann zu einem Kampf zwischen den sozusagen herkömmlich glaubenden Katholischen und denen, die dagegen protestieren, deswegen Protestanten. Und letztlich hat dieser Prozess, muss man heute sagen, auch der katholischen Kirche natürlich gut getan, denn dadurch wurde auch sie gezwungen, sich zu reformieren auf eine gute Art und Weise, Stichwort Zweites Vatikanisches Konzil, für die von euch, die sich interessieren für solche Sachen. Manche, und das ist jetzt das Problem aus meiner Sicht, manche haben dann gleich das Kind mit dem Bart ausgeschüttet an der Stelle. Wenn wir schon die Bevormundung der Kirche hinter uns lassen, dann aber gleich richtig. Einer der prägenden Sprüche, den ihr auch heute noch kennt, Francis Bacon um 1700 rum, einer der Aufklärungsphilosophen, hat diesen Satz geprägt: Wissen ist Macht. Mir sagen manchmal heute nichts, Wissen macht nichts. Ne? Ja. Aber Wissen ist Macht, kommt eigentlich aus dieser Zeit, wo auf einmal das Wissen und das damit verbundene Denken ganz stark sich erhoben hat und gesagt hat, wir müssen eigentlich über Gott stehen. Die sogenannte Aufklärung hat ihren Lauf genommen, anfangs noch mit Leuten, die tatsächlich an Gott geglaubt haben und an dieser Gotthypothese noch festgehalten haben. Je länger sie sich dann dahin gezogen hat, desto mehr wurden die ausgemerzt und am Schluss blieben sehr viele, sage ich mal, aus meiner Sicht gottfeindlichen Kräfte übrig in der Aufklärung. Und wir haben der Aufklärung sehr viel zu verdanken, im freien Denken, in der Entwicklung und Technisierung unserer Zeit. Ein Problem war, dass dieses Denken so eine zentrale, der Verstand so eine zentrale Rolle eingenommen hat. In einer übertriebenen Art und Weise. Man nennt es Rationalismus. Alles muss sich, wie es einer mal dort formuliert hat, alle allgemeingültigen Wahrheiten müssen sich unter die Vernunft unterordnen. Und es war natürlich nur eine Frage der Zeit, bis das auch die Theologie, also die Beschäftigung mit Gott, erfasst hat. Da haben wir einen Gymi-Professor in Hamburg, Hermann Samuel Remarus, der als erstes solche Schriften verfasst hat, die er sich nicht getraut hat zu veröffentlichen, wo er die Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage gestellt hat. Später nach seinem Tod hat Gotthold Ephraim Lessing diese als Fragmente eines unbekannten Wolfenbüttelchen oder so ähnlich veröffentlicht. Und der nimmt es zum ersten Mal in Angriff, sozusagen auch literarisch das festzulegen, dass man daran zweifelt, dass die Bibel tatsächlich wahr ist. Und es gab einen großen Streit, man nennt den Fragmentenstreit, 18. Jahrhundert, einer der größten Streitigkeiten. Und einer der Sätze, die er da drin schreibt, ist bezeichnend, dass er schreibt, dass der Beweis aus der Schrift, also aus der Bibel, für die Auferstehung Jesu vor dem Richterstuhl der Vernunft in Ewigkeit nicht bestehen kann. Also, dass Jesus auferstanden ist, wie es die Bibel bezeugt, kann nicht vor dem Richterstuhl der Vernunft bestehen. Und da haben wir das erste Mal sozusagen so richtig auf den Punkt gebracht. Die Bibel muss sich und all die Aussagen der Bibel und von Gott müssen sich, alles was um allgemeingültig sagen, müssen sich dem Denken, dem Richter des Verstandes unterordnen. Und dann war es wie ein Dammbruch in diese Richtung. Mehr und mehr hat man Gefallen daran gefunden, die Bibel zu kritisieren. Johann Salomo Semmler war dann einer, gleich sind wir fertig im Geschichtsunterricht, war dann einer, der das in eine Methode gefasst hat. Man nennt es die historisch-kritische Methode, bis heute in der westlichen Theologie zumindest, die beherrschende Methode, mit der man an die Bibel herangeht. Sie wurde seitdem auch nicht mehr arg viel verändert, ein bisschen verfeinert noch. Johann Salomo Semmler, er hat 1771 das gefordert, dass man den Kanon der Bibel, also die Zusammenfassung der Bibel, frei untersucht, ohne Vorbelastung. So entstand also der kritische Umgang der Bibel, mit dem wir jeden Tag konfrontiert werdet. Ihr im Religionsunterricht, die Religionslehrer in ihrer Ausbildung, die Theologieprofessoren bei ihren Professoren und so weiter. Es ist eine 200 Jahre alte Tradition sozusagen bei uns in Deutschland geworden und in der westlichen Welt. Ein zweiter Gedanke. Behauptung. Bibelkritik ist etwas völlig Subjektives. Das ist meine zutiefste, Grundhaltung. Ich glaube, dass Bibelkritik etwas völlig Subjektives ist. Es muss deswegen noch nicht schlecht sein, aber sie ist auf jeden Fall subjektiv. Bibelkritik hat angefangen im Alten Testament. Eigentlich hat man angefangen, dort die Verfasserschaft von Mose in Frage zu stellen. Man hat gesagt, es kann nicht sein, dass Mose die Bücher geschrieben haben, weil, und dann waren so die ersten Argumente, ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr in Rallye aufgepasst habt, erster und zweiter Schöpfungsbericht mit unterschiedlicher Gottesnamen, Elohim, beim anderen eher Jahwe. Und das zeigt natürlich ganz klar, dass es von unterschiedlichen Leuten geschrieben worden ist. Ich sage auch immer nur ein Gottesname zu Gott. Ja, so diese Argumente, damit hat es begonnen eigentlich, die Verfasserschaft von Mose in Frage zu stellen. Man hat es dann mehr und mehr weiterentwickelt. Am Anfang war es übrigens von der Philosophie, Wittel hieß der Mann, der hat es als erster in Frage gestellt. Später erst haben es die Theologen übernommen, Eichhorn, und der Vater, der es dann richtig auf die Reihe gebracht hat, war Wellhausen, hieß der Typ. Der hat dann im Mose verschiedene Schichten gefunden, den Jahwist, den Elohist, den zweiten Elohim, die Priesterschrift und dann noch so eine Fälschung aus der Zeit Josias, der Deuteronomist oder und so weiter. Man hat es ein bisschen weiterentwickelt, aber im Grunde genommen bleibt es auf dem Fazit. Mose hat die Bücher Mose nicht geschrieben, obwohl es die Bücher selber von sich behaupten. Und dann ging das weiter von da aus, auch in den anderen. Jesaja, davon ist man überzeugt heute, hat natürlich nicht einen Mann geschrieben, der Jesaja hieß, sondern mindestens drei verschiedene Leute. Und überhaupt die allermeisten der Schriften im Alten Testament sind sowieso in der babylonischen Gefangenschaft geschrieben worden, als das Volk Israel im Exil war und sie so mit diesem Götzenkult oder Götterkult der Babylonier konfrontiert waren, mussten sie ihre Identität bewahren. Und deswegen haben sie viele, viele Sachen erfunden und Bücher geschrieben, um klarzumachen, so sind wir. Ja, damit sie nicht sozusagen assimilieren in dieser babylonischen Kultur, nicht aufgehen in dieser babylonischen Kultur. Man hat dann auch herausgefunden, dass das Gottesbild vom Alten, und da kam dann der Brückenschlag zum Neuen Testament, natürlich ein völlig anderer Gott ist. Wie es mal einer gesagt hat, der rachsüchtige Stammesgott des Alten Testaments, so ungefähr, nicht ganz wörtlich, kann unmöglich der Vater des liebenden Jesus Christus sein. Ja? Also man hat, das kennt ihr auch, das begegnet euch ja tagtäglich, weil vielleicht, wenn ihr über das Thema redet, im Alten Testament ist Gott böse und streng und so, im Neuen Testament ist er so ein bisschen kuschelig. Wenn wir in der Bibel lesen, also wenn ich in der Bibel lese, finde ich da was anderes. Die Psalmen zum Beispiel sind mega, mega voll von einem liebenden, barmherzigen, gnädigen Gott. Und der Jesus, der im Tempel rumrennt und die ganzen Tische umschmeißt und die Leute geißelt, also der war nicht so nett, sag ich mal. Ja. Also ich denke, wenn wir ein bisschen genauer hingucken, dann merken wir, es fließt alles irgendwie. Vielleicht ist es doch derselbe Gott. Im Neuen Testament hat man dann sich weiter ausgebaut. Man hat vor allem diese ganzen, sage ich mal, unerklärlichen Dinge um Jesus in Frage gestellt. Die Geburt von Jesus, seine Auferstehung, man hat gesagt, das ist erst nachträglich sozusagen reingeschrieben worden. Man hat erst das Dogma, dann der Bericht. Also man hat sozusagen erst das gelehrt in der ersten Christenheit, dass wohl Jesus auferstanden sein muss. Und dann hat man es nachträglich sozusagen in diese Berichte hineingeschrieben, wie wenn es sozusagen ein tatsächlicher historischer Bericht sei. Aber eigentlich war es nur die Lehre, die man irgendwie in eine historische Geschichte hinein Märchen, eine Legende. Legende ist der Ausdruck, der benutzt wird, eine Legende gefasst hat. Ich glaube, dass man den Menschen des ersten Jahrhunderts, da unten im alten Vorderen Orient, dass man denen wirklich Unrecht tut damit. Wie wenn die so doof gewesen wären, sage ich jetzt mal, dass wenn ihnen irgendjemand eine Legende, ein Märchen erzählt hätte, dass sie das einfach geglaubt hätten und sagen, ja klar, wenn du mir es erzählst, glaube ich dir es. Besonders, weil es ja so unfassbar war. Eine Jungfrau bekommt ein Kind, ein Toter wird lebendig, das glaube ich natürlich, wenn es mir jemand erzählt, eine Geschichte dazu erzählt. Ich glaube, die Dinge waren so unglaublich, dass wenn da nicht jemand gekommen ist und es genau gesagt hat, ich war dabei und ich kann dir noch Leute aufzählen, der war dabei und der war dabei und der war dabei und der war dabei, dass es kein Mensch geglaubt hätte, nicht heute und nicht damals. Übrigens ein Grund, weswegen in der Bibel so viele Namen erwähnt werden und Zeugen für irgendwelche Geschehnisse. Man hat versucht, Kriterien zu erstellen, um rauszufinden, versucht man bis heute eigentlich rauszufinden, was ist tatsächlich wahr an der Bibel und was nicht im Neuen Testament bei Jesus. Man hat versucht zu unterscheiden, zum Beispiel, alle Berichte über Jesus sind falsch, aber alles, also nicht passiert, aber alles, was Jesus gesagt hat, die Aussprüche, die sind gut, die sind tatsächlich von Jesus so gesagt worden, zumindest im großen Teil. Warum? Ich habe es nicht kapiert, warum? Also vielleicht habe ich es halt auch einfach nicht kapiert, aber es scheint mir völlig subjektiv zu sein, diese Unterscheidung. Oder Markus wird als frühester Evangelist angenommen, als einer der ersten von den vier Evangelisten, der sein Evangelium verfasst hat. Und wenn Matthäus sein Evangelium verfasst, dann hat er natürlich von Markus abgeschrieben. Und alles, bei Matthäus sich findet, was bei Markus ist, ist richtig. Aber alles, was bei Matthäus sogenanntes Sondergut ist, also was nur er hat, ist natürlich falsch. Denn es war nicht schon bei Markus zu finden. Das ist zum Beispiel eines der Kriterien. Da stehe ich davor und sage, wieso? Warum sollte das logisch sein für mich? Warum kann nicht Matthäus einfach etwas erzählen, was er selber gesehen hat? Natürlich hat er Sachen auch ein bisschen anders gesehen als Markus, aus einer anderen Perspektive. Wieso hat eigentlich damals niemand aufbegehrt gegen solche Positionen, wenn das alles nur erlogen war? Also wenn ich die Kriterien anschaue, dann komme ich irgendwie zu dem Schluss, dass sie mega, mega subjektiv sind. Und einer, bei dem ich das auch gefunden habe, ist Klaus Berger. Hat ein tolles Buch verfasst, will ich mal empfehlen an der Stelle, Die Bibelfälscher. Klaus Berger, emeritierter Professor für neutestamentliche Exegese aus Heidelberg. Und er sagt so einen schönen Satz in dem Buch, er sagt, kurzum, die genannten Kriterien sind Quatsch. Sie werden nach Geschmacksurteilen erstellt. Das war jetzt vielleicht nicht so eine wissenschaftliche Aussage, aber ich finde, genauso geht es mir auch, wenn ich die Kriterien lese. Dass zum Beispiel die Gottessohnschaft erst nachträglich eingeführt wurde von Jesus, weil das Osterereignis so eindrücklich war, dass die Leute so mega was erlebt haben und dann nachträglich daraus dann das erfunden haben, dass Jesus Gottes Sohn gewesen ist und dass Jesus auferstanden ist. Und da frage ich mich so, wieso war es so eindrücklich, wenn das gar nicht passiert ist? Haben die alle Halluzinationen gehabt und das war so eindrücklich, dass sie was erfinden mussten nachher. Überhaupt die Gottessohnschaft von Jesus ist ja durch das ganze Neue Testament so klar bezeugt in so vielen Stellen. Ne? Bei der Taufe heißt es, das ist mein lieber Sohn, oder bei der Verklärung, dies ist mein lieber Sohn, Matthäus 13, die Dämonen rufen, Markus 3, du bist Gottes Sohn, der Engel Gabriel zu Maria, den du gebierst, wird Sohn Gottes heißen. Petrus sagt zu Jesus, Matthäus 16, du bist Christus, der Sohn Gottes, und auch nach der Sturmstellung rufen die Jünger, du bist der Sohn Gottes. Klar, wenn all diese Geschichten keine Tatsachen mehr sind, sein sollen und wollen, dann bleibt nicht mehr viel. Was bleibt denn noch? Die historisch-kritische Methode sagt, es bleiben die Ideen. Die Ideen, die uns vermittelt werden, bleiben. Ich muss ehrlich sagen, es ist für mich sehr, sehr, sehr schwer vorstellbar, dass in einem Teil der Welt, wo absolutes Tohuwabohu war, zu der damaligen Zeit heute immer noch, ne, in Israel, dass in einem Land, wo so strenge, fanatische Juden unterwegs waren und genauso korrupte römische Soldaten und Politiker an der Macht waren, dass in diesem Bereich jemand auftreten kann, Jesus, der Ideen hat, die gegen alles sprechen, was die Juden glauben und gegen alles sprechen, was die Römer glauben und damit irgendwie Erfolg hat. Und auch noch dieses sich so wahnsinnig schnell und umfassend ausbreitet und viele Menschen von dem erfasst werden. Ich glaube, das ist nur wirklich schlüssig erklärbar, wenn diese Sachen tatsächlich passiert sind, die dort beschrieben werden in der Bibel. In der bibelkritischen Sicht, nachdem Jesus bereinigt wurde von all den Legenden und Märchen, bleibt, ich sage es jetzt mal ein bisschen lustig, bleibt nur noch so ein Ökosandalenträger, der Alnatura-Produkte benutzt und die Welt ein bisschen verbessern wollte. Es ist echt ein bisschen böse ausgedrückt. Aber so habe ich manchmal den Eindruck. So ein Sozialreformer, der so die Welt ein bisschen toller macht. Ein dritter Gedanke. Bibelkritik verstehen. Warum muss man so denken? Ich glaube, dass wir das nur, die Bibelkritik, verstehen können, wenn wir verstehen, was für Vorentscheidungen getroffen wurden. Drei habe ich mal genannt, es gibt noch mehr sicherlich, drei sind mir aufgefallen beim Lesen. Das erste ist der Rationalismus. Aus der Aufklärung, das Denken auf einmal auf den Thron, auf den Richterstuhl und auf einmal kommt dieser Gedanke rein, alles muss mit dem Verstand erklärbar sein. Was ich nicht mit dem Verstand erklären kann, gibt's nicht. Und dann ist natürlich klar, dass die Bibel, da bleibt nicht mehr viel übrig. Ja, denn die Bibel ist durch und durch mystisch. Wunder, Prophetien, irgendwelche krasse Sachen und so. Und wenn ich das alles mit dem Verstand nicht verstehen kann, dann gibt es das natürlich alles nicht und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Dass man sagt, naja klar, wenn Jesus davon spricht, dass Jerusalem zerstört wird, muss das natürlich später gesagt worden sein, nachdem es zerstört worden ist. Denn keiner kann das vorher wissen. Ja, beim Verstand ist es natürlich nicht eingängig. Das wird die Argumentation, es muss also erst nach 70 nach Christus, ist der Grund, warum die Evangelien auch so spät datieren. Weil es kann ja nicht sein, dass das vorher geschrieben wurde, sonst würde er ja wissen, was kommt und das kann keiner wissen. Da merkt ihr diese Vorentscheidung. Rationalismus. Alles muss mit dem Verstand verstehbar sein, sonst stimmt es nicht. Und ich glaube, dass wir in der Zeit angelangt sind, heute in der sogenannten Postmoderne, wo wir uns das nicht mehr gefallen lassen. Ich zumindest nicht. Ich glaube nicht, dass alles mit dem Verstand erklärbar ist. Und ich glaube, mit mir auch viele andere. Es ist so vieles nicht erklärbar. Wenn ihr hier vorne Musik macht, das berührt mich im Inneren so, das kann ich nicht verstehen. Ich bin auch musikalisch und ich kann auch verstehen, was ihr da macht, technisch. Aber warum es mich so tief berührt? Oder wenn ich vor einem Kunstwerk stehe, warum berührt es mich, wenn da irgendjemand ein paar Farben auf ein Bild kleckst? Warum berührt es euch, wenn ihr vor dem Sonnenuntergang sitzt, obwohl ihr alles erklären könnt, vielleicht technisch oder wissenschaftlich? Es ist etwas Metaphysisches. Und ich glaube, wir können nicht alles mit dem Verstand durchdenken. Das ist eine Vorentscheidung, die ich nicht für richtig halte, aber die logisch dazu führt, dass man sozusagen auch die Inhalte der Bibel oder zumindest die Wundersamen ablehnt. Ein zweiter Vorentscheidung ist aus meiner Sicht der westliche Bildungshochmut. Ich nenne es jetzt mal so. Man geht davon aus, so habe ich das zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sozusagen die Fähigkeit, objektiv Geschichte zu schreiben, nur wir haben. Die Leute vor uns waren nicht so gescheit. Die haben Geschichtchen geschrieben. Wir schreiben zum ersten Mal Geschichte. Damals war alles so Märchen, also nicht Märchen, sondern Legenden, so ein bisschen in Geschichten. Und wir können endlich objektiv Sachen schreiben. Da kommt natürlich diese ganze evolutionistische Gedanke, gut, alles entwickelt sich zum Höheren, alles entwickelt sich zum Besseren. Und dann müssen wir heute das besser können als die damals. Ich glaube, dass das einfach nur eine Vorentscheidung ist, die jemand getroffen hat. Ich glaube, dass wir ziemlich hochmütig über die Leute damals denken. Lukas schreibt in seiner Einleitung zum Lukas-Evangelium: Hochgeehrter Theophilus, ich will dir jetzt mal alles genau der Reihe nach aufschreiben, wie es wirklich war, damit du weißt, dass das, was dir von Jesus erzählt worden ist, tatsächlich stattgefunden hat. Lukas war Arzt, also in diesem Sinne Wissenschaftler seiner Zeit. Der wusste, wenn er schreibt, alles genau der Reihe nach, dann meint er das auch so. Das ist für mich unverständlich, wie wir sagen können, die wollten nur Geschichten schreiben. Die kritischen Theologen nennen sich liberal, liberale Theologie im Sinne von frei. Ich glaube nicht, dass sie frei ist. Ich glaube, dass sie sehr gebunden ist an ein konserviertes, aufgeklärtes Gedankengut, das so stark in diesem Bildungshochmut auch ein Stück weit gefangen ist. Wir haben die Weisheit gepachtet. Ein dritter Gedanke oder eine dritte Vorentscheidung, der Humanismus. Ihr kennt das alle, der Humanismus, den Mensch wieder ins Zentrum rücken. Und eine der zentralen Aussagen ist, der Mensch ist in sich selber gut. Ich glaube, dass deswegen auch viele die Bibel ablehnen, weil in der Bibel uns auf Schritt und Tritt eben das in Frage gestellt wird. Ist der Mensch wirklich gut? Ist der Mensch nicht im Grunde genommen böse und braucht Erlösung? Das ist die Aussage der Bibel und braucht Erlösung. Nein, das wollen wir nicht. Es wirkt für mich fast wie ein psychologischer Schutzmantel, den man aufsetzt. Denn es waren ja die Religionskriege, aus denen die Aufklärung entstanden ist. Und auch heute nach zwei Weltkriegen, wer hier hinstehen kann und sagen kann, der Mensch ist im Grunde genommen gut und nur die Umwelt macht ihn schlecht, das finde ich sehr, sehr stark an der Realität vorbeigedacht. Und das ist eher so wie dieser psychologische Schutzmantel, nee, das war ich nicht, das kann nicht sein, dass wir sowas machen als Menschen, das muss andere Gründe haben, ihr kennt das alle, meine Eltern sind schuld, meine Freunde sind schuld, die Schule ist schuld, die Lehrer sind schuld, irgendjemand ist schuld, Hauptsache ich nicht. Denn ich bin auch im Grunde Unschuldslamm. Und die Bibel negiert es die ganze Zeit, diese Haltung. Und deswegen kann es nicht und darf nicht sein, dass sie recht sein. Humanismus als Vorentscheidung. Das sind Vorentscheidungen, die für mich wichtig waren zu verstehen, warum Menschen zu dieser Auffassung kommen müssen, dass die Bibel nicht tatsächlich Tatsachen wiedergibt. Der vierte und letzte Gedanke für heute, bevor ihr dann Rückfragen stellen könnt. Die Bibel ist tatsächlich glaubwürdig. Das ist meine tiefste Überzeugung. Das Thema ist die Bibel tatsächlich Wahrheit? Und ich habe versucht, so ein bisschen in kleinen Fragmenten und Stückwerken mich denkerisch dem Thema zu nähern, aber es gibt auch sehr viele gute denkerische Argumente. Also wir könnten jetzt in die Diskussion gehen. Ich glaube, dass die Bibel sehr früh entstanden ist, die Schriften, dass es Augenzeugenberichte sind, dass historische Tatsachen wiedergegeben werden, dass deswegen die Zeugenlisten aufgeführt werden, Menschen ausgeführt werden mit Namen, dass Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 15 schreibt, ihr könnt die Fragen, manche von denen leben heute noch, fragt sie doch einfach. Und man könnte jetzt über die jüdische Tradition sprechen, die mündliches Gedankengut überaus genau weitergegeben hat, auswendig gelernt hat, dass es bis heute Leute gibt, die die ganze Bibel auswendig können, Wort für Wort, und dass das üblich war in der Kultur und es deswegen zu dieser großen Genauigkeit kommt. Das wären aber alles denkerische Argumente. Und ich glaube, dass das im Grunde genommen eigentlich die falsche Annäherung ans Thema ist, wenn wir nur auf dieser verstandes- und denkerischen Ebene uns dem nähern. Unser Denken im Westen ist von der griechischen Logik geprägt, das über die Römer transportiert wurde. Klare, mathematische, nachvollziehbare Logik. Und die ist super in Mathe, aber stört in Beziehungen. Wenn ihr eure Beziehungen durchrechnet, habt ihr verloren. Wie viel hast du eingezahlt, wie viel habe ich eingezahlt? Zack, 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 zack. Aber das wäre, und das merken wir, vielleicht sind bei uns deswegen so viele Beziehungen gestört. Griechische Logik ist in gewisser Weise hilfreich und in gewisser Weise sehr hinderlich. Wenn wir das letzte Gespräch von Jesus mit einem Römer betrachten, in Johannes 18, Vers 37 und 38, da spricht Jesus mit dem römischen Prokurator Pontius Pilatus und sagt zu ihm: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Super. Jesus will ihm auf der Beziehungsebene begegnen und er sagt abstrakt, logisch, was ist Wahrheit? Ganz pathetischer Ausdruck. Ja. Typisch griechisch, abstrakt, sachlich. Und ich glaube, in diesem Sinne hat auch die historisch-kritische oder überhaupt die bibelkritische Auslegung sich dieser Wahrheitsfrage genähert, vom menschlichen Verstand her, von der abstrakten, logischen Seite her, und hat diesen Verstandesleistung der Bibel übergeordnet und hat deswegen sehr, sehr viel zerstört. Noch einmal Klaus Berge in seinem Buch, ein Zitat: Die historisch-kritische Exegese der letzten 200 Jahre hat alles Porzellan im Hause der Christenheit zerschlagen, bis hin zur letzten Blumenvase. Sie hat viele Theologiestudierenden zum Abbruch ihres Studiums gebracht und liefert vielen Menschen wohlfeile Argumente, um aus der Kirche auszutreten. Sie hat den Atheismus gefördert und die Spaltung der Kirchen nicht gelindert, sondern auf ihre Weise fortgesetzt. Sie hat stets den kritischen Verstand befeuert und vermutlich niemand zum Christentum bekehrt. Ganz treffend ausgedrückt, finde ich. Das ist das Eigentliche, worunter ich leide. Dass man auf dem Ast sitzt, an dem man gerade sägt. Und es ist abzusehen, bis man fällt. Folgerichtig, dass Leute ihren Glauben aufgeben. So zum Beispiel Göttinger Neutestamentler Gerd Lüdemann, der immer weiter geforscht hat und immer mehr diesem Denken Raum gegeben hat und irgendwann gesagt hat, ich kann doch gar kein Christ mehr sein, wenn ich so denke. Das geht doch gar nicht mehr. Wenn das wirklich stimmt, diese ganzen kritischen Methoden, mit denen wir die Bibel zerpflücken, dann bleibt nichts mehr übrig im Schluss. Dann kann ich auch nicht mehr glauben. Und ich glaube, dass das sehr traurig ist zum einen und zum anderen auch wirklich unnötig war. Objektiv zu denken, was diese, sage ich mal, historisch-kritische Methode versucht, ist, glaube ich, ein Mythos. Wir als Subjekte können eben nur subjektiv denken. Ich bin froh für die neueren Denker in der Postmoderne, die das immer wieder aufdröseln und sagen, wir können nur subjektiv denken. Auch ich heute kann nur subjektiv denken. Und deswegen brauchen wir für unser Denken immer eine gehörige Portion Demut. Die Bibel weiß das schon lange. Deswegen sagt zum Beispiel in Sprüche Kapitel 3, sagt der Autor von den Sprüchen, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. Auch Wahrheit in den Beziehungskontext gestellt. Das heißt, Pilatus mit seinem griechischen Denken, seinem römischen Denken, hat die Frage eigentlich völlig falsch gestellt. Was ist Wahrheit, hat er gesagt. Richtig wäre gewesen aus meiner Sicht, er hätte gefragt, wer ist Wahrheit? Denn die Wahrheit stand vor ihm. Jesus, der vor ihm stand, hat kurze Zeit vorher gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er ist die Wahrheit. Ich glaube, dass zum einen die Bibel Wahrheit ist, weil es Augenzeugenberichte sind von Leuten, die dabei waren oder aufgeschrieben haben Dinge von Leuten, die dabei waren. Und deswegen so viele Zeugen angeführt werden. Aber ich glaube noch viel mehr, dass sie Wahrheit ist, weil ein viel größerer eigentlich als innerer Redaktor der Bibel vorstand, Gott selber, der die Wahrheit selbst ist und nicht lügen kann. In diesem Sinne glaube ich, dass du der Wahrheit Gottes, der Bibel, vertrauen kannst. In dir selber, in ihr begegnet Gott dir selber, der Wahrheit ist und dich auch Wahrheit in dein Leben reinbringen kann. Es lohnt sich für dich, dich auf den Weg zu machen, diese Wahrheit zu erforschen und zu entdecken. Gott selber wartet letztlich auf dich. Das ist die Verheißung, die Bibel in sich trägt. Ein Zitat zum Schluss. Dietrich Bonhoeffer, Der evangelische Theologe, der sich dem Widerstand gegen Hitler angeschlossen hat, ich finde den ganz klasse, vorbildlicher Mensch, der aus der Bibel die Kraft geschöpft hat, um gegen Hitler aufzustehen. Am Schluss ist er leider gestorben an dieser Sache. Er sagt über die Bibel: Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Sie wird mir täglich wunderbarer. Es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort der Bibel trauen wollen, wie keinem anderen Wort im Leben und im Sterben. Und ich glaube, wir werden erst dann recht froh und ruhig werden können, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Das war Dietrich Bonhoeffer.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-grauer.de.